Aufnahme drin.
Kamera läuft auch, dann können wir jetzt anfangen. Wenn hier irgendwelche Rückkopplungen sein sollten, dann müssen Sie vielleicht nochmal was tun. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie irgendwas wahrnehmen, was stört. Hallo! Danke! Gesundes neues Jahr! Alles Gute für 2022. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gelesen habe, dass wir Präsenzlehre machen dürfen, in dem Rahmen, in dem das halt geht. Und ich freue mich total, dass jetzt auch ganz viele von Ihnen hier sind. Das ist wirklich schön, Sie zu sehen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen weiter über Mathematik nachdenken können, speziell über Matrizen. Da geht es dann gleich weiter. Aber vorher habe ich noch ein, zwei Ankündigungen. Die zweite Klausur ist jetzt ja bald. Wir denken darüber schon nach. Es gibt bald eine Übungsklausur. Wir planen jetzt, wie wir Sie darauf vorbereiten können. Das haben Sie vielleicht schon gesehen. Ich bedanke mich bei allen, die schon an der Umfrage teilgenommen haben und fordere alle, die es noch nicht gemacht haben, auf, daran teilzunehmen. Vielleicht sind hier ja noch welche oder zu Hause auf dem Sofa. Hallo, zu Hause auf dem Sofa oder am Schreibtisch. Bitte nehmen Sie an der Umfrage teil. Momentan zeichnet sich ab, dass Sie Präsenz bevorzugen und an zwei verschiedenen Tagen. Mal gucken, ob das so bleibt. Wir können das jedenfalls prima planen und berichten uns, wenn es irgendwie geht, nach dem, was die meisten wollen. Wenn es also dann der Wunsch ist, Plenum in Präsenz mit mir und Station mit Aufgaben in Präsenz an einem anderen Tag, dann machen wir das so. Wir kriegen das irgendwie hin. Wir werden Räume finden, wir werden Möglichkeiten finden. Das lässt sich alles irgendwie einrichten. Hauptsache, Sie haben eine gute Klausur vorbereitet. Und da bin ich jetzt beim nächsten Thema. Wenn Sie in der ersten Klausur alles prima hingekriegt haben, super, machen Sie genauso weiter. Wenn Sie durchgefallen sind oder es knapp war, dann bitte nochmal überlegen, jetzt rechtzeitig, was war das Problem, was muss ich diesmal anders machen, was brauche ich vielleicht noch. Speziell dann, wenn Sie von mir noch irgendwas brauchen, also mehr Erklärungen, mehr Beispiele, nochmal die alte Klausur durchsprechen, was auch immer, dann sagen Sie Jean-Luc. Der ist auch wieder frisch und munter, sehr ausgeruht nach 3 Wochen Urlaub. Der freut sich, wenn er was zu tun kriegt. Es wird eine Podcast-Folge geben irgendwie zum Thema Klausur, aber natürlich kann ich da umso mehr hilfreiche Infos einbauen, je mehr Sie mir vorher schon sagen, was Sie brauchen. Okay? Also bitte rechtzeitig gucken. Was brauchen Sie noch? Wo fehlen Ihnen Infos? Was ist Ihnen beim Nacharbeiten jetzt vielleicht noch aufgefallen bei einigen Themen? Und es wird der Moment in der Vorlesung kommen, an dem ich sage, so, ab jetzt ist es nicht mehr relevant für die zweite Klausur. Da sind wir noch nicht ganz, aber wir sind schon in der Nähe. Bevor wir jetzt direkt wieder einsteigen, haben Sie jetzt spontan schon Fragen dazu? Zum Stoff, zur Klausur, zu irgendwas anderem? Ja?
Wird der Stoff von der letzten Klausur auf dieser Klausur relevant sein?
Relevant wird er sein, ja. Einfach weil wir ja aufeinander aufbauend arbeiten. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht nochmal eine Aufgabe machen, nur zum Thema Gruppen oder nur zum Thema Mengen oder nur zum Thema Relationen, sondern es kann sein, dass das irgendwo vorkommt in einer Aufgabe, aber dann im Rahmen des fortgeschrittenen Themas. Hilft Ihnen das weiter? Okay, wunderbar. Grobe Richtung, alles zum Thema Vektorräume natürlich, speziell Vektorraumhomomorphismen, auch Matrizen. Jetzt so der erste Teil des Kapitels 5, was wir gerade bearbeiten zum Thema Matrizen, der ist klausurrelevant. Aber halt nicht das ganze Kapitel 5, denn wir schaffen es nicht alles bis dahin in den Übungsaufgaben auch schon zu üben. So, also jetzt bitte noch sehr aufmerksam dabei bleiben. Das ist jetzt alles noch sehr relevant, Abbildungsmatrizen und so, wo wir jetzt hinkommen. Aber dann irgendwann kommt so der Moment, wo ich sage, so, das konnten wir jetzt in den Übungsaufgaben nicht mehr rechtzeitig berücksichtigen. Das werde ich in der Klausur deswegen auch nicht fragen. Sie dürfen es trotzdem benutzen, aber es ist nicht direkt Klausur. Soweit erstmal. Jetzt sehe ich nickende Gesichter, das ist gut. Generell kann es sein, weil wir jetzt ja so ein bisschen Pause hatten, dass ich ein bisschen mehr Feedback von Ihnen brauche. Ich sehe ja nur, also ein bisschen kenne ich Sie jetzt und ich kann bei manchen auch an den Augen schon einiges ablesen, auch auf die Entfernung, aber halt nicht immer und nicht bei allen. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ich zwischendurch mal so Rückmeldungen kriege nach dem Motto, so zu nicken oder so einen Daumen oder halt auch ein, was will die Frau von mir? So, also irgendwas, was mir weiterhilft, damit ich sehe, ist es okay, muss ich irgendwas nochmal machen? Das war meine Vorrede für heute. Dann los, ne? Ja, Sie sind genauso ungeduldig wie ich. Gut. Ich bin deshalb so ungeduldig, weil ich glaube, dass wir in dieser Vorlesung zu einem meiner persönlichen Lieblingsmomente in der linearen Algebra kommen. Also mal schauen. Erstmal sind wir noch mit Satz 5.3 beschäftigt, wo wir über Matrizen reden und wo wir ganz allgemein so ein paar Strukturfragen klären, denn Matrizen sind ja nicht nur irgendwelche schicken Tabellen, sondern das sind mathematische Objekte, die eine sehr schöne Struktur tragen bezüglich der Addition, der Multiplikation, wenn es geht, und der Skalarmultiplikation. Und das ist in Satz 5.3 zusammengefasst. Den wiederhole ich jetzt nochmal kurz. Den Beweis hatten wir schon fast abgeschlossen. Ich weiß, Sie saßen nicht hier, aber wir haben das schon fast abgeschlossen. Und dann gucken wir gleich mal, ab welcher Stelle ich wieder einsteigen soll, um den Rest zu machen. Jean-Luc weiß Bescheid, der war hier, der hat aufgepasst, dass ich nicht zu viele Fehler mache. Apropos Fehler, bei den Ringeigenschaften habe ich irgendwie total daneben gegriffen. Ich habe jetzt hier einen Zettel, der mich daran erinnert, welche Ringeigenschaft welche ist. So, wir haben Matrizen der Größe n, Kreuz m über einen Körper k, mit der normalen Addition und Skalarmultiplikation für Matrizen. Und eine der Aussagen des Satzes ist, dass diese Struktur zusammen einen Vektorraum bildet über den Körper K, aus dem die Matrixanträge kommen. Und dann haben wir noch, dass wenn wir die Matrizen nehmen der Größe n kreuz n, also quadratische Matrizen, über den Körper K, dass wenn wir dann die Matrizenaddition und die Multiplikation nehmen, wir einen Ring bekommen. Und ganz viel davon haben wir schon erledigt in der letzten Vorlesung vor Weihnachten. Wir haben uns nämlich schon angeguckt, dass wir die Vektorraumeigenschaft V1 haben, also dass wir eine abelsche Gruppe haben mit der Addition, das ist auch eine der Ringeigenschaften, und zwar Ringeigenschaft 2. Wir haben uns auch schon überlegt, dass man bei all diesen Verknüpfungen, die da stehen, nicht rausfliegt. Wenn man Skalarmultiplikation macht, kriegt man wieder eine Matrix der richtigen Größe, bla bla bla, bei der Addition auch, bei der Multiplikation auch. Das funktioniert also alles. Damit haben wir dann schon V1, R1 und R2. Bei V2 habe ich jetzt schon an die Tafel geschrieben, haben wir auch noch was gemacht. Wie immer habe ich da nicht alle Eigenschaften gezeigt, sondern nur ein bisschen was, und dann hat man gesehen, wie es funktioniert und glaubt den Rest. Und auch wie immer, wenn Sie da irgendwo mehr sehen wollen und mir den Rest nicht glauben, sagen Sie schon. Und das Assoziativgesetz war dann das erste, wo wir richtig nervig rumrechnen mussten. Das haben wir gemacht, indem wir drei Matrizen hergenommen haben. Dann haben wir Produkte gebildet, haben einmal so und einmal so geklammert und haben dann wirklich mal so einen Eintrag hergenommen an der Stelle IJ und haben den hingeschrieben und haben gesehen, was passiert. Das war das Ende der letzten Vorlesung. Da ist also jetzt die Frage, wo soll ich einsteigen? Reicht Ihnen das, was ich da schon gemacht habe? Nein. Okay, gut, danke. Das sind die deutlichen Zeichen, die ich meinte. Dann kann ich nämlich jetzt hier umschalten. Wir wissen alle, dass ich das hier regelmäßig verpatzen werde mit dem Hin- und Herschalten. Aber da müssen Sie dann einfach nur überschlucken. So, das ist jetzt da. Okay. Wir hatten diese Matrizen A, B und C, die hatte ich jetzt schon hingeschrieben. Und dann habe ich, und ich dachte, da hätte ich letztes Mal auch schon einiges zu angeschrieben, dann habe ich das so zusammengefasst, naja, wir wollen ja zeigen, A Stern B so geklammert, Stern C gleich A Stern anders geklammert, B Stern C, und dann habe ich das von der Notation her so gelöst, dass ich das hier D genannt habe, mit Einträgen D, J. Und I und J sind die Laufindizes für die Zeilen und Spalten. Die laufen dann also immer so, wie das sinnvoll ist. Von 1 bis N bzw. 1 bis N. Und hier haben wir nur quadratische Matrizen gerade, weil wir bei den Ringeigenschaften sind. Und dann habe ich das hier E gemacht. Mit Einträgen I und J. Und dann habe ich erklärt, wie man jetzt so einen Matrix-Eintrag ausrechnet. Denn natürlich will ich jetzt nicht diese Matrizen vergleichen, indem ich mir jeden einzelnen Eintrag anschaue. Sind wir ja nächste Woche noch hier. Sondern ich nehme mir jetzt die i-te Zeile und die j-te Spalte, schreibe irgendwie den Eintrag dieser Matrix da an der Stelle hin, wir werden gleich sehen, dass das geht, und dann mache ich das selber auf der rechten Seite, und wenn diese Einträge gleich sind, für einen beliebigen Zeilenindex i und einen beliebigen Spaltenindex j, dann sind die Matrizen gleich. Das ist jetzt der Plan. Also fange ich doch einfach hier unten nochmal an. Und ich kann sein, dass das jetzt teilweise Wiederholung ist, aber ich habe schon gesehen, Sie wünschen sich das, und dann mache ich das natürlich. Jetzt möchte ich von der Matrix D Stern C, also hier von der linken Seite, ich schreibe einfach linke Seite, der Eintrag an der Stelle IJ auf der linken Seite. Und damit meine ich A Stern B zuerst geklammert Stern C ist. Dann rechnen wir mal los. Wir müssen jetzt ja die I-te, also um den Eintrag zu kriegen, müssen wir die I-te-Zeile von D durchlaufen und dann jeweils mit den Spalten von C kombinieren. So kriegen wir diesen Matrix-Eintrag. Oder so kriegen wir diesen Matrix. Das heißt, ich habe jetzt die Summe über die Einträge der i-ten Zeile von D jeweils multipliziert mit den Einträgen der j-ten Spalte von C. Und wenn ich das hinschreibe, sieht das folgendermaßen aus. Ich habe von 1 bis n über die i-te Zeile von d, also d, i, k, kombiniert mit der j-ten Spalte von c, also c, k, j. Das ist der Eintrag, so rechne ich den aus. Und jetzt muss ich doch nur ausrechnen, wie ich diese Einschläge d, i, k kriege und dann klammere ich um. Also, gucke ich nochmal, d ist a Stern b. Wie bekomme ich den d, i, k Eintrag der Matrix? Na, da muss ich jetzt durch die i-te Zeile von a und die k-te Spalte von b. So funktioniert der Matrixmultiplikation. Dann schreibe ich es einfach hin. Dann laufe ich also einmal k gleich 1 bis n. Und dann brauche ich noch eine Summation hier für den Eintrag DEK. Da schreibe ich jetzt L gleich 1 bis n. Und jetzt schreibe ich erst hin, wie ich DEK ausrechne jeweils. Dann habe ich nämlich A L mal B L K, I-te Zeile von A, K-te Spalte von B. Und ich habe geklammert, weil ich ja jetzt hingeschrieben habe, wie ich auf DEK komme. Und das muss ich dann jeweils noch mit dem CKJ multiplizieren. So, ergibt es Sinn? Und jetzt ist der Witz genau wie vorher, dass wir das, was wir ausrechnen wollen, reduzieren auf Dinge, von denen wir wissen, dass sie im Körper K funktionieren. Denn, jetzt rechne ich einfach weiter. Wie kann ich das anders schreiben? Na, ich kann hier umklammern. Ich darf umklammern, weil ich da Körperelemente multipliziere. Und wenn ich drei Körperelemente multipliziere, ist egal, wie ich klammere. Das ist das Assoziativgesetz im Körper K für die Multiplikation. Ich sehe Fragen im Gesicht. Ja.
Warum BMK und BMK?
Weil ich ja hier auf den Eintrag DIK hin möchte. Das hier ist.
Ach ja, ja, stimmt.
Also diese Summe sollte das. Ich mache das mal. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich habe jetzt keine Farbe, aber egal. Das hier ist DIK. Das habe ich einfach nur umgeschrieben, indem ich mich nochmal erinnert habe, die Matrixmultiplikation. Ich weiß, das sind viel zu viele Indizes. Niemand möchte das sehen, aber wir müssen ja etwas machen. Ne? Ich meine, wir müssen uns irgendwie klar machen, dass das stimmt, was wir da brauchen. Gerade bei Matrizen gibt es viel, was richtig aussieht und leider falsch ist. So, besser? Ein bisschen mehr? Jetzt klammere ich um. Und wenn ich umgeklammert habe, dann kann ich diese Leute hier, B, L, K, C, K, J, zusammenfassen. Denn B und C kombiniert ergeben ja die Matrix E. Das heißt, wenn ich hier jetzt die richtige Summation mache, nämlich die über K, und wenn ich dann diese hier zusammenfasse, dann kriege ich da den Matrix-Eintrag E, L, J. Ah, und hier benutze ich das Assoziativgesetz in K und klammer das halt irgendwie so zurecht, dass das passt. Also n gleich die Summation. Und habe dann da stehen A und L und jetzt umgeklammert B, L, K mal C, K, J. Das hier, also wenn ich jetzt sozusagen, okay, bei AIL spielt ja diese Summation über die Ks keine Rolle. Das heißt, das könnte ich auch einfach davor schreiben. Und jetzt tue ich kurz so, als hätte ich das getan. Dann sehe ich, dass dann diese Summe über diese Leute den Matrix-Eintrag ELJ ergibt. Das schreibe ich hin. Das ist die Summe. L gleich 1 bis n, A, I, L mal E, L, J. Ah, und jetzt sehen wir, dass das der Eintrag an der Stelle I, J ist von der Matrix A, Stern, E. Und das ist die rechte Seite und damit sind wir fertig. Das war gar nicht so schlimm. Damit wir die Notation haben, schiebe ich das jetzt mal hin, denn wir sind ja ins Motiv gesetzt. Eigentlich brauchen wir zwei, aber bestimmt sind wir alle damit einverstanden, dass ich nur eins erkläre, das andere geht genauso. Und wir machen das wieder auf die gleiche Art und Weise. Ich schreibe hin, was wir zu zeigen haben, dann sehen wir dann diese Matrizen und dann vergleichen wir wieder einen Eintrag an der Stelle IJ auf der einen Seite mit dem auf der anderen Seite mit genau der gleichen Idee. Machen. Frage, Kommentar, Wunsch? Andere Indizes, das kann sein. Wie ich so einen Laufindex nenne, ist ja egal.
Nee, also H und L.
Ach so, habe ich den einen L und den anderen K genannt und das umgedreht?
Ja,
ja, das kann sein.
Bei den ersten zwei Zeichen steht ja erst H und L.
Ja.
Und dahinter steht dann erst L und
H. Ja, das ist aber nicht schlimm. Ich darf das vertauschen, weil ja alles, was passiert, erst danach passiert. Und ich hatte den Eindruck, ja, also. So, was mache ich spontan? Jetzt gerade habe ich aus didaktischer Sicht das Gefühl, dass es besser ist, das zu tauschen, weil es dann leichter ist zu sehen, dass diese Summation mit diesen Leuten die Einträge der Matrix E gibt. Und in der Vorlesung Verwandten habe ich das offensichtlich nicht so gesehen. Und deswegen war ich so getraut. Aber ich würde sagen, dass es eine kleine Verbesserung ist. Und wenn Sie das nicht so sehen, dann haben Sie bestimmt auch recht. Dann, wenn Sie das andere besser verstehen, ist es auch okay. Ich hatte jetzt gerade den Eindruck, dass das Summentauschen dazu führt, dass man besser sieht, welche Matrix-Einträge rauskommen. Und es ist gut, dass Sie aufpassen, denn manchmal ist es wirklich egal und ich darf Sachen einfach umbenennen oder die Summationsdinger vertauschen. Und wenn Sie nachfragen, kann ich nochmal kurz nachdenken und überlegen, ob das wirklich stimmt. Und das mache ich dann auch, denn manchmal ist es ja auch falsch. Manchmal muss man vielleicht wirklich aufpassen und dann ist gut, wenn Sie mir sagen, hey, müssen wir da nicht vielleicht aufpassen. Alles im grünen Bereich. Bitte lieber einmal zu oft unterbrechen. Denn je weniger Fehler ich hier an der Tafel mache, desto besser. Bisher waren es erstaunlich wenige. Also beim letzten Mal habe ich dann schon so gedacht, hey, das mit dem Ring eingeschaffen, das war jetzt gerade ein richtiger Fehler. Gut, muss ja auch mal sein. Sie waren halt nicht da, sie konnten mir nicht sofort sagen, dass ich das verbessert habe. Wir haben noch ein Distributiv gesetzt. Zu zeigen ist, oder ich schreibe jetzt mal an für R4. Zusammen und ich nehme jetzt die Richtung, wo die Summe rechts steht. Also A Stern, Klammern, B Klingel plus C. Wir wollen sozusagen ausrechnen können, wir wollen also zeigen, dass es dasselbe ist wie A Stern C Klingel plus A Stern B, Entschuldigung, A Stern B Klingel plus A Stern C. Und das machen wir wieder mit dem Eintrag an der Stelle J. Und zwar fange ich links an. Hier ist der Eintrag an der Stelle IJ gleich. Eigentlich braucht das kein Gleichheitszeichen, sondern dieser Eintrag ist. Man könnte sagen Doppelpunkt. Und dann schreiben wir den I. Ja, wie kriege ich den? Kurz überlegen. Das hier ist ja einfach auch nur so eine olle Matrix und ich mache Matrix-Multiplikation. Und die funktioniert, indem ich die Zeilen von A durchgehe und dann kombiniere mit den Spalten dieser Matrix. Und in der Matrix hier sind die Einträge einfach die Summen der Einträge aus B und C an jeder Stelle. Muss ich also gar nicht groß nachdenken. Wenn ich jetzt IJ habe, habe ich die i-te Zeile von A kombiniert mit der J-Spalte hier. Und die J-Spalte hier ist ja einfach nur die Summe der J-Spalte von B mit der J-Spalte von C. Das ist ja das Schöne. Matrix-Addition funktioniert ja so eintragweise. Und dann kann man es einfach so hinsortieren. Deswegen kann ich das einfach hinschreiben, was da rauskommt. Das ist nämlich, und jetzt benutze ich wieder K als Summationsindex. Irgendwann gehen mir die Buchstaben aus. Das werden wir dann auch merken. Und ich habe schon manchmal in Vorlesungen Ö und Ü und sowas benutzt, das kam nicht immer gut an. Also sagen Sie mir, wenn es zu schlimm wird. K geht von 1 bis N. Und jetzt laufe ich also hier über die I-Zeile. Ich habe also A, IK mal. Jetzt laufe ich hier über die J-Spalte, das heißt, der zweite Index ist ein J. Und da ich summiere, steht hier BKJ plus CK. Einverstanden? BKJ läuft, wenn K von 1 bis N läuft, durch die J-Spalte von B. Und hier laufe ich durch die J-Spalte von C. Und die summiere ich, dann habe ich die entsprechende Spalte hier. Und dann habe ich das, was ich kombinieren muss mit der Zeile von A. Und jetzt sehen wir doch schon, was passiert, oder? Immerhin rechnen wir jetzt wieder mit Körperelementen. Und im Körper K haben wir die Distributivgesetze. Also schreibe ich einfach dran, Distributivität in K. Dann kann ich das auseinanderziehen und bekomme hier die Summe A in K mal, was habe ich da, BKJ plus. Also ich mache jetzt sozusagen zwei Schritte auf einmal, aber ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Ich habe jetzt zuerst innerhalb dieser großen Summe das ausgerechnet, sodass dann da A mal B und A mal C steht. Und jetzt ziehe ich das auseinander und mache wirklich zwei Summen draus. Das mache ich in einem Schritt. Ich mache einfach immer weiter, solange sie sich nicht beschweren. Die andere Summe ist dann wieder K gleich 1 bis N. A in K, aber diesmal CKJ, weil ich ja jetzt beim zweiten Mal bin. Und da starten wir jetzt kurz drauf. Was habe ich denn hier? Hier laufe ich durch die i-te Zeile von A und die j-Spalte von B. Ich bekomme also den Eintrag ij der Matrix A-Stern-B. Und hier dasselbe für A-Stern-C. Hey, das ist gut, denn auf der rechten Seite steht genau das. Also sind wir schon wieder fertig. Ich mache mal irgendwelche klugen Pfeile. Ich schreibe einfach hin. Und das ist der Eintrag. Ich habe leider noch keine schöne Kurzfassung oder noch keine coole Abkürzung oder ein Bild oder so für Eintrag der Matrix bla an der Stelle hin. Denn eigentlich haben wir das ja eine Bezeichnung, aber ich wollte jetzt nicht noch 5 neue Buchstaben machen. Das ist der Eintrag an der Stelle J der Matrix A Stern E Kringel plus A Stern C. Damit sind wir am Ende des Beweises für Satz 5.3. Wir haben jetzt gezeigt, dass die Matrizen der richtigen Größe einmal einen K-Vektorraum und einmal einen Ring bilden mit den entsprechenden Rechenoperationen. Und ich habe das ein oder andere Detail weggelassen. Ich habe ja zum Beispiel bei V2 nicht alles gezeigt. Das reiche ich nach, wenn Sie das möchten. Genauso wie ich natürlich, wenn wir zu viel Zeit haben, bereit bin, mir auch noch andere Distributivgesetze zu zeigen. Wenn Sie das möchten, müssen Sie mir nur sagen. Ansonsten bin ich da jetzt erstmal fertig. Was für Fragen haben Sie noch zu diesem Satz? Also umschalten, bevor es weitergeht, denn wir nähern uns. Die Vorfreude steigt jedenfalls bei mir. Keine Hände. Da hinten ist so eine hochgeklappte Lehne, die ich öfter mal als gehobenen Arm fehlinterpretiere. Und ja, lieber Stuhl, ich weiß, dass du dich nicht meldest. So, wir kommen zur Abbildungsmatrix. Wir haben unsere Generalvoraussetzung mit allem, was wir so brauchen. Körper, bla bla bla. Und jetzt haben wir zwei Vektorräume, V und B. V ist ein K-Vektorraum der Dimension N. Und B ist ein K-Vektorraum der Dimension M. Und dann haben wir noch einen Vektorraumhomomorphismus Phi, der von V nach W geht. Soweit, so klar. Und irgendwo muss ich jetzt ein bisschen malen und kommentieren. Ich weiß, ich werde gleich ein Bild malen wollen, mindestens eins. Also haben wir hier schon mal Phi von V nach W. Genau, das ist so ein Teil, da kann ich ein bisschen was malen, aber es gibt auch Stellen, an denen ich noch kein gutes Bild habe und da nehme ich total gerne kreative Vorschläge. So, er freut sich. Hier. Wir haben eine geordnete Basis jeweils für V und W. Auch dazu malen wir jetzt ein bisschen was hin. B1 bis Bn sind die Basisvektoren, die wir für V benutzen. Und C1 bis Cn sind die Basisvektoren, die wir für W benutzen. Und bevor ich da gleich weiter erkläre, möchte ich nochmal, dass wir uns alle daran erinnern, was es heißt, Basisvektoren. Mit diesen Vektoren B1 bis Bn kann ich jeden Vektor aus V basteln, als Linearkombination. Tatsächlich sogar auf nur genau eine Weise, wenn man es festlegt, richtig, aber Hauptsache ich kann. Und genauso hier. Mit C1 bis Cn kann ich mit den passenden Körperelementen jeden Vektor aus B basteln. Das ist wichtig für das, was jetzt kommt, denn jetzt basteln wir eine Matrix. Wir nehmen nacheinander die Basisvektoren B1 bis Bn. Wir fangen einfach mal mit B1 an. Wir bilden ab mit Phi. Dann Vektor in B und kann deswegen mit den Vektoren C1 bis CN dargestellt werden. Wenn wir die Reihenfolge festlegen, dann kriegen wir da jetzt also so Koeffizienten für das Bild mit dieser Basis in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Einverstanden? Und die kommen in eine Matrix. Ich fange also mit dem ersten Basisvektor an, bilde ihn ab, schreibe eine Linearkombination hin, nehme die Koeffizienten, die kommen in die erste Zeile meiner Matrix. Dann kommt der zweite Basisvektor und so weiter. Dann kommt der letzte Basisvektor. Und die Vorschrift ist immer dieselbe. Abbilden, mit der Basis darstellen, Koeffizienten hinschreiben. Das ist das Kochrezept für die Matrix, die wir da jetzt basteln. Die heißt M hier. Die Einträge heißen Lambda IJ und ich habe hier nochmal so hingeschrieben, was ich gerade blumig erklärt habe, wie man auf die Einträge kommt. Die ite Zeile der Matrix, die wir da basteln, besteht genau aus den Koeffizienten Lambda I1 bis Lambda IM aus K, die ich brauche, um mit der Basis C-Hut in genau dieser Reihenfolge, wie es gegeben ist, das Bild BIFI darzustellen. So, ist erstmal nur ein Kochrezept für eine Matrix. Bisher wissen wir noch nicht, warum das toll ist. Warum man diese Darstellung so findet und so, habe ich gerade alles erklärt, steht da nochmal. Und da kommt eine Matrix raus, der wir einen Namen geben. Die heißt Abbildungsmatrix für die Abbildung Phi bezüglich der Basen B-Hut und C-Hut. Und die kriegt eine Bezeichnung. Und jetzt muss ich da noch ganz viel machen. Aber erstmal überlegen wir, warum alles, was in dieser Notation vorkommt, irgendwie wichtig ist. Also warum wir jetzt nicht irgendwas weglassen können, warum das nicht egal ist, was da steht. M erinnert uns daran, dass es eine Matrix ist. Okay, das brauchen wir vielleicht nicht. Aber wir brauchen die Abbildung Phi, weil wir sonst nicht wissen, um welche Abbildung es geht. Wir brauchen die Basis B-Hut, damit wir wissen, mit welchen Basisvektoren wir angefangen haben. Also welche Vektoren wir überhaupt zum Abbilden nehmen. Die brauchen wir also, das müssen wir wissen. Wenn wir nicht wissen, was wir abgebildet haben, ist die Information wertlos. Und die Basis C-Hut brauchen wir, damit wir wissen, auf welche Basis sich die Darstellung bezieht, also worauf sich diese Körperkoeffizienten beziehen. Deswegen ist diese ganze Information wichtig. Warum müssen die Basen angeordnet sein? Naja, wenn ich jetzt nur B hinschreibe, dann weiß ich ja nicht, auf welchen Basisvektor sich eine Zeile der Matrix bezieht. Wenn ich die Reihenfolge nicht festgelegt habe, dann könnte die erste Zeile der Matrix sich auf B1 beziehen, sie könnte sich aber auch auf B5 beziehen. Ich kann die ja irgendwie sortieren. Also muss ich die Reihenfolge festlegen. Genauso bei C-Hut. Ich muss die Reihenfolge festlegen, damit die Koeffizienten, die ich da in der Reihenfolge sehe, Sinn ergeben, damit ich weiß, wie ich die Linearkombination da hinzuschreiben kann. Denn eine Abbildungsmatrix kann man immer von zwei Seiten an. Das möchte ich jetzt noch so ein bisschen erklären. Die eine Richtung ist, wie erstelle ich so eine Abbildungsmatrix? Und da ist eine Möglichkeit, wie man sich das veranschaulichen kann, die, ich mache das irgendwie mit Pfeilen, das geht bestimmt viel schöner. Um die Zeilen der Abbildungsmatrix zu basteln, muss ich in der richtigen Reihenfolge die Basisvektoren aus B-Hut mit Phi abbilden. Das ist der erste Schritt. Also, Basisvektoren aus B-Hut abbilden mit Phi. Dann kommt da irgendwas raus. Da lande ich dann ja im anderen Vektorraum in B. Was da rausgekommen ist, muss ich dann darstellen als Linearkombination und zwar mit der Basis C-Hut, die gegeben ist. Das ist der nächste Teil. Bilder darstellen mit C-Hut. Dann kommen Koeffizienten raus und die Koeffizienten muss ich in die Matrix schreiben. Wenn ich das so mache, ist diese. Also so ein selbstbetriebliches Ding. So, das ist die eine Seite. Das ist sozusagen das Kochrezept, wie ich die Matrix überhaupt kriege. Und die Information, die ich dafür brauche, ist, was macht meine Abbildung und was sind die Basen, auf die die Matrix sich beziehen soll. Das gehört immer mit dazu. Eine Matrix ohne die Info, auf welche Basen sie sich bezieht, ist nicht besonders viel wert. Da kann man immer noch Dinge ablesen, aber halt nicht alles so detailliert wie man das vielleicht braucht. Soll ich irgendwas davon nochmal erklären oder nochmal vorlesen? ist jetzt nicht bunt, ist auch bestimmt nicht so hübsch, aber so als erste Visualisierung, was man da macht, als erste Eselsbrücke, Basisvektoren auswählen und abbilden mit Phi, die Bilder, die rauskommen, darstellen mit C-Hut und die Koeffizienten in der richtigen Reihenfolge gemacht. Das ist. Wenn man jetzt eine Matrix vorgesetzt kriegt, dann ist die, das ist die andere Perspektive, das ist die Frage, wie lese ich denn so ein Ding? Wie interpretiere ich das, was da steht? Gleich noch ein Beispiel, das nochmal ganz viel klärt, aber ich möchte so ein bisschen die Vorstellung aufwärmen. Wenn da so eine Matrix steht, dann ist die erste Frage immer, ja, worauf bezieht sich das? So, was sind die Vektorräume, was sind die Basen, auf die die Matrix sich bezieht? Und wenn man das weiß, dann kann man die Matrix lesen. Nämlich folgenderweise, wenn ich wissen möchte, wie der erste Basisvektor meiner Bezugsbasis im Startraum abgebildet wird, dann gucke ich in die erste Zeile der Matrix und bastle, indem ich die Koeffizienten hier nehme und die vor die Basisvektoren aus dem Zielraum schreibe, dann bastle ich das Bild. Nochmal, ich möchte den ersten Basisvektor aus dem Startraum abbilden, dann nehme ich hier die Koeffizienten in der ersten Zeile der Matrix, schreibt die vor die Basisvektoren für den Zielraum an die richtige Stelle, dann kommt ein Vektor im Zielraum raus und das ist das Bild. Und genauso für die anderen Zeilen. Das heißt, ich kann aus der Matrix wieder zurückrechnen, wie die Basisvektoren aus dem Startraum abgebildet werden. Dafür muss ich aber wissen, auf welche Basis ich das beziehe, im Start und im Zielraum. Dann kann ich da eine Kalkulation machen. Das Wunder, was hier passiert, ist, dass wir Informationen, die meistens, wenn wir über R oder so arbeiten, quasi unendlich groß sind, also Informationen darüber, wie jeder Vektor aus irgendeinem Vektorraum abgebildet wird, zusammenfassen, ganz kompakt in so einer kleinen Matrix. Alle Informationen, die wir jemals brauchen werden über so einen Vektorraumhomomorphismus, werden in einer solchen Matrix abgestellt. Ich bin allein mit meiner Begeisterung, das macht was. Ich kann auch alleine begeistert sein, das ist total okay. Wir gucken uns jetzt einfach ein paar Beispiele an und werden dann vielleicht springt dann der Funke über und dann freuen sie sich auch. Vielleicht auch nicht. Das ist in Ordnung, ich kann damit leben. Wir hatten ja schon, das saßen sie nicht hier, aber in meinen Gedanken waren sie dabei, zur Motivation, da haben wir uns schon mal angeguckt, wie man Informationen über eine Abbildung in eine Matrix schreiben kann. Das war so eine Abbildung, die hieß Phi, die ging von R3 nach R². Ich hatte da Bilder hingeschrieben für die Standardbasisvektoren und die Koeffizienten hatten wir schon ausgerechnet. Ich kann noch mal kurz zumindest vorlesen, was da passiert ist. Ich möchte jetzt nicht alles nochmal anschreiben. Aber wir hatten die drei Standardbasisvektoren für R³. Der erste wurde abgebildet auf 0-1. Der zweite wurde abgebildet auf 1,1 und der dritte wurde abgebildet auf -2,1. Das waren die Bilder. Das war Beispiel 5,1. Und dann hatten wir die Bilder genommen, haben die in der Basis, die wir angegeben hatten für R² dargestellt. Dann hatten wir so Koeffizienten und dann habe ich schon mal so eine Matrix hingeschrieben und ich weiß nicht, wie begeistert ich da war, vielleicht habe ich mich noch ein bisschen gebremst, aber auf jeden Fall war da ja schon erkennbar, wo es hingeht. Nämlich, dass man die Info über die Abbildung kompakt in eine Matrix schreibt. Das hatten wir schon gemacht. So eine Matrix stand dann da schon irgendwie. Und das greife ich jetzt einfach nur auf, indem ich die Matrix nochmal hinschreibe mit den Bezeichnungen, die wir gerade neu gelernt haben. Also nochmal gucken. Die Abbildung heißt Phi. Die Startbasis, von der wir ausgehen, hieß B-Hut, deswegen kommt die zuerst. Die Zielbasis, auf die die Koeffizienten sich beziehen in der Matrix, hieß C-Hut, deswegen kommt die an die zweite Stelle. Und dann steht die Matrix da einfach mit den Koeffizienten, die wir ausgerechnet haben. Es kommt gleich noch ein kleines Wunder. Also kurz durchatmen. Vielleicht kommt es ein Wunder. Vielleicht vor dem Wunder. Möchte jemand, dass ich jetzt an diesem Beispiel nochmal etwas erkläre? Also nochmal diesen Teil der Geschichte oder irgendwas anderes möchte? Oh, ich sehe Nicken. Ah. Dann muss ich gucken, wie ich das mit meinen... Ich will ja nicht alles anschreiben, weil Sie das ja schon gesehen haben, aber ich schreibe mal so ein bisschen was dazu an. Also wenn ich das jetzt nochmal so nachvollziehen würde, die Abbildung hieß Phi, das ist gut, der Vektorraum V war R hoch 3, jetzt B1, B2, B3, das sind die drei Standardbasisvektoren. C1 bis Cn sind C1 und C2, das sind die beiden Basisvektoren aus C gut. Das ist also jetzt die Situation da oben. Und jetzt erkläre ich nochmal das Bild. Wir fangen mit B-Gut an und bilden nacheinander die Basisvektoren ab. Und ich mache das jetzt auch wirklich nacheinander. Wenn ich B1 mit Phi abbilde, dann kommt 0 minus 1 raus. Das ist ein Vektor aus R², also im Zielraum. Den stelle ich jetzt da mit der Basis C-Gut. Das heißt, ich suche die passenden Koeffizienten für C1 und C2. Die habe ich gefunden. Diese Koeffizienten sind minus 1 und 1/2. Und die schreibe ich in die erste Zeile der Matrix. Koeffizient in die Matrix schreiben. Okay? Dann kommt jetzt der zweite Vektor, B2. Ich bin also wieder hier. Ich muss quasi für jede Zeile der Matrix muss ich einmal durch dieses Bild laufen. Zweite Zeile der Matrix. Ich bin bei B-Gut, ich bin jetzt an der zweiten Stelle, also beim Basisvektor B2. Der wird abgebildet auf 1, 1. So, jetzt habe ich abgebildet. Jetzt stelle ich 1, 1 da mit der Basis C-Gut. Dann kommt raus 1 mal C1 plus 0 mal C2. Das sind dann meine Koeffizienten in der Matrix in der zweiten Zeile. 1 und 0. Dritte Runde. Letzter Vektor aus B-Gut, das ist B3. Der wird abgebildet auf minus 2, 1. Jetzt habe ich abgebildet. Jetzt stelle ich das Bild minus 2, 1 mit der Basis C-Gut da. Da kriege ich die Koeffizienten 1 und minus 3 halbe. Und das wird meine dritte Zeile der Matrix. Und das steht auch wirklich alles da so auf meinem Bildschirm. Hey, das war lustig, so habe ich das noch nie erklärt, so kleinen Teilen. Aber es ist vielleicht gar nicht schlecht, oder? Was sagen Sie, hat Ihnen das geholfen? Dankeschön. Dann sind wir jetzt bereit für das Kleinkind, oder? Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie man mit Matrizen Bilder ausrechnen kann, von Vektorraumhomomorphismen, jedenfalls wenn einem das Rechnen mit Matrizen Spaß macht. Wir werden jetzt sehen, also ich weiß nicht, vielleicht können Sie auch alles und finden alles super oder Sie finden alles schrecklich, aber häufig ist es so, dass es dann Studis gibt, die lieber mit Abbildungen arbeiten und so wirklich zu Fuß und immer mit der Anwendung der Abbildung und der Abbildungsvorschrift alles ausrechnen, was in vielen Fällen super funktioniert. Und manchmal gibt es dann Studis, die andererseits viel lieber mit Matrizen rechnen, die also eigentlich jedes Problem gerne in ein Matrixproblem umwandeln wollen und dann darum rechnen wollen. Das hat auch manchmal Vorteile. Vielleicht merken Sie im Laufe der nächsten Wochen, dass Sie zu der einen oder anderen Seite tendieren. Vielleicht nicht. Ich spreche es nur immer wieder an, weil ich ganz häufig so die Frage kriege, ja, ich rechne viel lieber mit Matrizen, ist das schlimm? Nein, natürlich nicht. Oder ich hasse Matrizen, ist das schlimm? Nein, es ist schade, es ist nicht schlimm. So. Hier ist das kleine Wunder. Ich habe jetzt ja diesen Vektorraumhomomorphismus Phi und ich habe dafür keine explizite Abbildungsvorschrift. Da steht nirgends, wohin ein allgemeiner Vektor abgebildet wird, richtig? Wenn ich also einen allgemeinen Vektor abbilden will, irgendeinen, dann muss ich mir irgendwas überlegen. Die einzige Info, die ich habe, bezieht sich auf die Basisvektoren. Und der einzige Grund, warum die Info über die Basisvektoren überhaupt sinnvoll für uns ist und uns weiterhilft, ist der, dass wir hier nicht irgendeine Abbildung haben, sondern einen Homomorphismus. Es reicht, wenn wir Infos über die Basisvektoren haben, weil wir alles andere daraus ausrechnen können mit Linearkombinationen. Das ist das Wunder der Vektorraumhomomorphismen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Jetzt rechnen wir also 2, 2, 0 unter Phi aus. Und wir machen das, indem wir tatsächlich ganz zu Fuß arbeiten. Wir nehmen den Vektor, wir stellen ihn mit der Basis, die wir gegeben haben, in V dar. Das ist die erste Zeile. 2, 2, 0 kann ich schreiben als 2 mal erster Standardbasisvektor plus 2 mal zweiter Standardbasisvektor. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich die Homomorphie-Eigenschaft benutzen. Und dann steht da diese Rechnung, die ich da hingeschrieben habe. Ich nehme die Linearkombination, bilde die ab, benutze die Homomorphie-Eigenschaft, setze die Bilder ein, rechne alles aus, bla bla bla. Am Ende steht dann der Vektor 2, 0. Jetzt habe ich das ausgerechnet, super. Und warum ich hingeschrieben habe, was die Darstellung in der Basis C-Gut ist, wird gleich klar. So, das hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte bei 2,0 aufhören können. Das war das Bild. Und jetzt rechnen wir das Bild nochmal anders aus. Wir nehmen wieder den Vektor 2, 2, 0, aber benutzen diesmal nur die Koeffizienten, die man braucht, um den in der Basis B-Gut darzustellen. Die Koeffizienten sind 2, 2 und 0. Das steht da. Ich bilde also den Koordinatenvektor bezüglich der Standardbasis. Über die Koordinatenabbildung und Koordinatenvektor hatten wir ja schon mal gesprochen irgendwann. Das kann ich immer machen, wenn ich eine Basis habe und wenn ich die Reihenfolge festgelegt habe, dann kann ich immer zu einem Vektor, der in so einer Darstellung gegeben ist, den Koordinatenvektor hinschreiben. Das habe ich jetzt gemacht. Da kam 2, 2, 0 raus. So, und jetzt passiert das Wunder. Ich multipliziere den einfach mit der Matrix. So, warum nicht? Ich kann es. Also, 2, 2, 0 interpretiert als Matrix mit einer Zeile und drei Spalten. Das kann ich multiplizieren mit einer 3-Kreuz-Zahl-Matrix. Und dann kommt irgendwas raus. So, jetzt die Frage, ist denn das, was da rauskommt? Und die Antwort ist ja, denn 0, 1 ist der Koordinatenvektor für das Bild. Zack, fertig gezaubert. Wir haben also jetzt schon, obwohl wir noch gar nicht so lange mit Matrizen gearbeitet haben, aber wir haben jetzt schon zwei Wege, Bilder von Vektoren unter Vektorraumkonvolutionen auszurechnen. Möglichkeit 1, zu Fuß über eine Basisdarstellung, Anwenden der Abbildung, Homomorphie-Eigenschaft, bla bla bla. Möglichkeit 2, Koordinatenvektor-Matrix-Multiplikation, fertig. Und Sie entscheiden, was Sie besser finden. Ganz oft werde ich Ihnen das nicht vorschreiben, wie Sie rechnen. Manchmal, vielleicht zum Beispiel in der Klausur, möchte ich sehen, dass Sie beides können. Seien Sie darauf vorbereitet, dass ich sowas frage. Also natürlich müssen Sie in der Klausur mit Abbildungsmatrizen umgehen können, aber für später, für die Anwendung, da ist es ganz oft so, dass unterschiedliche Wege zum Erfolg führen, und es ist wirklich nur Geschmackssache, ob man lieber mit der Homomorphie-Eigenschaft zu Fuß arbeitet oder mit den Matrizen. Und jetzt möchte ich noch sozusagen auf der ganz anderen Seite anfangen, also in einer Welt, in der wir noch gar nicht über Vektorraumhomomorphismen geredet haben, sondern wo es erstmal nur Matrizen gibt. Und ich möchte mit Ihnen besprechen, wie man aber dann eine solche gegebene Matrix als Abbildungsmatrix interpretieren kann. Das ist der nächste Schritt. Vorher war es so, dass wir zuerst die Abbildung hatten, dann haben wir gebastelt, rauskam eine Matrix. Und jetzt gehen wir gedanklich den Weg in die andere Richtung. Jemand setzt uns eine Matrix vor und die Frage ist, steckt dahinter vielleicht eine Abbildung? Kann man da irgendwas sehen? Und dann ist die erste Frage, wenn dahinter eine Abbildung steckt, von was für einem Vektorraum, in was für einem Vektorraum könnte die dann gehen. So, und wenn man jetzt an Abbildungsmatrizen denkt, an das Bild und an die Definition, dann gucken wir ja, wie viele Zeilen, wie viele Spalten haben wir denn? Denn die Zeilen geben ja an, wie viele Basisvektoren abgebildet wurden, und die Spalten geben an, wie viele Koeffizienten man dann jeweils braucht. Das sagt uns also was über den Zielraum. Und jetzt können Sie mir vielleicht sagen, welche Dimension hat hier der Startraum und welche Dimension hat der Zielraum, wenn wir das als Abbildungsmatrix auffassen wollen? Ja? Ist das eine Meldung?
Ja.
Ja?
Der Startraum hat 2.
Hat Dimension 2?
Dimension 2 und der Zielraum 3.
Und der Zielraum 3, genau. Und wir klären nochmal kurz warum. 2 Zeilen heißt, dass da 2 Basisvektoren abgebildet wurden. Und das heißt, dass wir für eine Basis, für den Startraum, 2 Vektoren brauchen. Also Dimension 2. Könnte man zum Beispiel r² nehmen. Und im Zielraum brauchten wir für die Darstellung der Bilder 3 Vektoren, jeweils mit einem Koeffizienten. Also haben wir da eine Basis mit 3 Elementen. Also ist Dimension 3. Man könnte r³ nehmen. Aha. Also, erster, ich sag mal so, Idiotencheck. Was für Vektorräume würden da überhaupt passen? r² und r³. Und dann können wir uns zum Beispiel wieder die Basen hernehmen, mit denen wir gerade gearbeitet haben, C-Hut und B-Hut, die Dimensionen passen ja schon. Und wie müsste man dann die Einträge der Matrix lesen? Naja, die erste Zeile bezieht sich ja auf den ersten Basisvektor im Startraum, also r². Da könnte man also dann zum Beispiel den Basisvektor C1 nehmen. Und dann würde die erste Zeile der Matrix uns sagen, dass C1 abgebildet wird auf 1 mal erster Basisvektor plus 0 mal zweiter minus 1 mal dritter im Zielraum. Und das habe ich da hingeschrieben und ausgerechnet, da kommt dann einfach raus 1, 0, minus 1. Und dass das da rauskommt, also dass das Bild dasselbe ist wie die Zeile der Matrix, liegt daran, dass die Basis, die wir im Zielraum benutzen, die Standardbasis ist. Wenn das nicht so ist, dann kann das auch durchaus mal anders aussehen. Und genauso die zweite. Da habe ich den zweiten Basisvektor, C2, habe den abgebildet. Nehme dann die Koeffizienten in der Matrix, um das Bild auszurechnen, mit der Basis im Zielraum. Und weil das hier die Standardbasis ist, ist es einfach wieder die zweite Zeile. So geht's. Anleitung gegeben, Matrix basteln, Matrix gegeben, Abbildung basteln. Beides geht. Ja. Das sind jetzt sehr interessante unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Ich lasse es nochmal kurz wirken und warte, was so an Fragen vielleicht kommt. Bevor wir jetzt gucken, wie man Bilder ausrechnen kann. Jetzt haben wir erstmal nur geklärt, wie kann ich so eine Matrix als Abbildungsmatrix interpretieren. Der Witz dabei ist natürlich dann, dass wir sagen, naja, wenn wir wissen, wo die Basisvektoren abgebildet werden, dann wissen wir alles, denn wir können ja lineare Ausdehnung machen. Na gut, wir nehmen wieder die gleichen beiden Möglichkeiten wie vorher. Einmal das Wunder der linearen Ausdehnung und der Homomorphie-Eigenschaft und einmal das Wunder der Matrixmultiplikation. Also los! Möglichkeit 1. Ich schnappe mir wieder irgendeinen Vektor aus dem Startraum, 1 minus 1 habe ich hier genommen. Und wenn ich den abbilden möchte, ach so, die Abbildung habe ich übrigens Alpha genannt, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, Entschuldigung, die heißt jetzt so. Wenn ich 1 minus 1 abbilden möchte, dann kann ich das zum Beispiel tun, indem ich den Vektor mit der Basis im Startraum darstelle und dann einfach die Homomorphie-Eigenschaft drauf darf. Und wenn ich das mache, kann ich so zu Fuß ausrechnen, kommt der Vektor 1, 1, 1. Aber es gibt ja auch noch die anderen. Es gibt ja noch die Möglichkeit mit der Interpretation dieser Koordinatenvektoren und der Matrixmultiplikation. Wie würde das denn aussehen? Na, dann nehme ich 1 minus 1, schreibe das in der Basis im Startraum, das muss ich also sowieso machen. Aber diesmal benutze ich den Koordinatenvektor und der ist minus 1, 1. Den multipliziere ich mit der Abbildungsmatrix, das ist die Matrix, mit der wir angefangen haben. Und dann kommt da ein Vektor raus, nämlich 1, 1, 1, den ich jetzt wieder als Koordinatenvektor benutze für das Bild. Und dass diesmal der Koordinatenvektor und das Bild dasselbe sind, liegt wieder daran, dass im Zielraum die Standardbasis die Bezugsbasis ist. Wir sehen hier also schon, dass, wenn man die Standardbasis benutzt, interessante und irgendwie schöne Dinge passieren. Bilder stehen einfach da. Wenn man im Startbereich die Standardbasis hat, dann stehen die Koordinatenvektoren einfach da. Die Standardbasis macht da vieles leichter. Deswegen ist es auch in Beispielen häufig so, dass ich auf irgendeiner Seite die Standardbasis habe, damit wir nicht so furchtbar rumrechnen müssen. Aber hier schon mal ein Warnhinweis. Manchmal passiert es, dass Studis, wenn die anfangen mit Abbildungsmatrizen zu arbeiten, so argumentieren, als ob da immer überall die Standardbasis gemeint wäre. Und dann also zum Beispiel so eine Zeile der Matrix nehmen und sagen, das ist das Bild. Aber im Allgemeinen stimmt das halt nicht. Es könnte auch der Koordinatenvektor für das Bild sein, denn da muss man nochmal was ausrechnen. Deswegen der Warnhinweis, bitte machen Sie diesen Standardfehler einfach mal nicht. Das wäre schön, da würde ich mich sehr freuen. Und ich schließe dieses Beispiel mit Matrizen, die sozusagen einem sofort Infos über die Abbildung geben, einfach weil sie so eine spezielle Form haben. Das eine ist die Einheitsmatrix. Wenn ich die Einheitsmatrix als Abbildungsmatrix sehe und wenn da zweimal die gleiche Basis benutzt wurde, also wenn es von dem Vektorraum in sich selbst geht und man zweimal die gleiche Basis benutzt, dann ist es die identische Abbildung. Denn klar, jeder Basisvektor wird da auf sich selber abgebildet, das sagt einem die Matrix. Und wenn jeder Basisvektor auf sich selbst abgebildet wird und die Reihenfolge der Basisvektoren da auch so bleibt für die Darstellung, dann wird jeder Vektor auf sich selbst abgebildet, denn es ist eine Basis. Vorsicht, wenn ich zwei verschiedene Basen nehme und da die Einheitsmatrix steht, dann muss die Abbildung nicht die identische Abbildung sein. Vorsicht. Und dann gibt es halt noch den Spezialfall Nullabbildung. Klar, wenn alles auf Null geht, dann sind die Koeffizienten überall Null und dann ist die Abbildungsmatrix die Nullmatrix und umgekehrt. Denn der Nullvektor ist ja der einzige, den man darstellen kann, wenn man als Koeffizient immer Null hat. So, das heißt also, dass wir von Anfang an darauf achten sollten, dass Informationen in beide Richtungen fließen. Ich stelle mir das so vor. Ich habe hier so das große Land der Vektorraumhomomorphismen und dann habe ich hier das große Land der Matrizen mit passender Größe, mit dem passenden Körper und dazwischen gibt es eine ICE-Verbindung und wir haben eine Bahncard 100 und das läuft auch alles richtig gut. So, mit Bahnbonusprogramm und allem. Das ist die Vorstellung, die ich habe. Und wir zeigen jetzt Sätze, die das nach und nach entwickeln. Ne, ICE-Verbindung, dann Bahnkarten 100 und so weiter. Erste Klasse natürlich. So, viel Spaß, wir fahren zu. Satz 5. Das ist die ICE-Verbindung. Achso, es sei denn, Sie möchten vorher noch was fragen. hat mich die ganze Zeit so gefreut. Es ist so schön. Es ist einfach so schön. Wir werden später auf diese Matrizen gucken. Also nicht nur ich, sondern auch sie. Und sie gucken da drauf und sie sagen, ja hier, zack, zack, zack. Diese fünf Eigenschaften der Abbildung sehe ich jetzt. So, muss ich nichts nachrechnen, sehe ich an der Matrix. Zack. Das ist wirklich ganz toll. Okay. Ich reiße mich jetzt zusammen. Satz 5. Standardvoraussetzung. Zwei Vektorräume, V, B mit Dimension N, N. Dann haben wir zwei geordnete Basen, B gut von V und C gut von B. Damit klar ist, worauf wir uns beziehen. Und jetzt geht's los. Jetzt gehen wir nämlich eine Abstraktionsebene höher. Wir bilden Homomorphismen auf Matrizen ab. Die Abbildung, die das tut, heißt Großphi. Großphi nimmt einen Vektorraumhomomorphismus von B nach V und von V nach B, Entschuldigung, und bildet den auf eine N-Kreuz-M-Matrix über K ab. Und wir erklären jetzt noch, wie das passiert. Wir nehmen nämlich so einen Homomorphismus, erinnern uns an die festen Basen, die wir gegeben hatten, B-Hut und C-Hut, und bilden dann diesen Homomorphismus Alpha ab auf die Abbildungsmatrix, die rauskommt, wenn man diese Abbildung nimmt und die Matrix bastelt zur Basis B-Hut bzw. C-Hut. Und die Behauptung ist, dass das ein K-Vektorraum-Isomorphismus ist. Das ist wahnsinnig viel Information. Wir müssen gleich erstmal kurz aufschlüsseln, was das alles heißt. Aber nur um zu klären, warum es Sinn ergibt, wenn ich einen Homomorphismus Alpha habe von V nach B, dann kann ich, wenn die Basen B-Hut und C-Hut fest gegeben sind, das machen und kriege eine Matrix. Und da wir so genau festgelegt haben, wie diese Abbildungsmatrizen entstehen, kann da auch wirklich nur eine Matrix rauskommen. Denn die Reihenfolge der Basisvektoren ist ja auf beiden Seiten festgelegt. Es ist also total klar, wie ich die Koeffizienten da reinschreiben muss. Und weil das klar ist, ist dieses Großphi überhaupt eine Abbildung. Was hätte schief gehen können, wenn ich die Basen nicht festgelegt hätte? Wäre es schiefgegangen, weil ich ja gar nicht gewusst hätte, wie ich die Abbildungsmatrix basteln muss. Wenn ich die Reihenfolge der Basisvektoren nicht festgelegt hätte, wäre es schiefgegangen, weil ich nicht gewusst hätte, in welcher Reihenfolge die Koeffizienten da rein müssen. Wir sehen also jetzt nochmal, warum es so wichtig ist, da so viel festzulegen. Und dann steht in der Behauptung ja nicht einfach nur, dass dieses Großphi irgendwie eine coole Abbildung ist, sondern da steht ja, es ist ein K-Vektorraum-Isomorphismus. Das heißt, da drin steckt, dass wir von einem Vektorraum in einen Vektorraum abbilden, dass das ein Homomorphismus ist, wir müssen gleich mal klären, für welche Verknüpfung, und dass es bijektiv ist. Das alles steckt da drin. So, warum ist das eine sinnvolle Aussage? Die Homomorphismen von V nach B bilden einen Vektorraum über K mit der Addition von Homomorphismen und mit der Skalarmultiplikation. Das haben wir uns irgendwann mal überlegt, das war bestimmt in Kapitel 4. Okay. Haben wir irgendwo abgespeichert, müssen wir uns gleich nur daran erinnern. Die Matrizen der Größe n kreuz m über k bilden mit der ganz gewöhnlichen Matrizenaddition und der Skalarmultiplikation einen Vektorraum. Das ist noch nicht so lange her. So, da erinnern wir uns vielleicht noch ganz gut. Wir haben da also zwei Vektorräume über k. Was bedeutet hier die Homomorphie-Eigenschaft für groß Phi? Die bedeutet, dass wir eine Verträglichkeit haben bezüglich der Addition von Homomorphismen auf der einen Seite und der Matrizenaddition auf der anderen Seite und eine Verträglichkeit für die Skalarmultiplikation auf beiden. Damit muss ich das vertragen. Und dann haben wir noch Bijektivität. Wir müssen also zeigen, dass dieses komische Großphi injektiv und surjektiv ist. Da wir die Dimensionen nicht kennen, oder vielleicht kennen wir sie, aber wir haben dazu noch nichts gezeigt, müssen wir auch tatsächlich injektiv und surjektiv nachrechnen. Das reicht nicht nur eins. Danach wissen wir dann aber, dass diese beiden Vektorräume die gleiche Dimension haben. Das ist auch wieder cool, weil man nämlich zumindest von dem einen die Dimension quasi sehen kann. Wenn Sie zwischendurch Kapazitäten haben, können Sie darüber nachdenken und uns dann gleich sagen. So. Wissen wir jetzt, was wir zeigen müssen? Ungefähr? Wir wissen, dass es viel ist, oder? So, damit sind wir jetzt den Rest des Abends beschäftigt, ungefähr. Ja, muss ich wischen. Na, vielleicht geht's, kann ich zumindest anfangen. Dann haben Sie eine Atempause, wenn ich jetzt nicht sofort wische. Sondern wenn wir erstmal so ein bisschen loslegen. Jetzt kommt die Tatsache. Apfel links. Ja. Diesen Schnitzel behalten wir nochmal kurz, weil es ja sein kann, dass es uns hilft, da gleich nochmal drauf zu gucken. Und für uns zur Orientierung schreibe ich jetzt so stichwortartig nochmal am Anfang hin, was die ganzen Eigenschaften sind, die wir zu zeigen haben. Dann können wir die nachher so nach und nach abhaken.
Und so.
wird jetzt so ein Vektor abgebildet auf der linken Seite. Dann ist B abgebildet mit 3 Alpha-Pinien, 3 Alpha-Pinien plus Beta. Dasselbe wie B abgebildet mit Alpha plus B abgebildet mit Beta. Und wo kann ich erkennen, was da rauskommt sozusagen? Also wie würde sich das in der Abbildungsmatrix jetzt zeigen? B ist ein Vektor aus dem Hut, das heißt, zu B gehört irgendeine Zeile der Abbildungsmatrix für Alpha, Pinien plus Beta. Und das ist ja die Matrix, die hier oben links steht. So, B gehört ja jetzt zu irgendeiner Zeile, dann stehen da irgendwelche Koeffizienten. Die Koeffizienten da in der Matrix sagen mir, wie dieses Bild aussieht. Jetzt habe ich ausgerechnet, dass es dasselbe ist, als wenn ich B mit Alpha und Beta abbilde und dann addiere. Das heißt, die Koeffizienten dafür müssen dann die gleichen sein. Aber das ist doch die Summe der Koeffizienten, die ich kriege, wenn ich B mit Alpha abbilde, also in die Zeile der Abbildungsmatrix bei Alpha. Ne? Und das sind die Koeffizienten, die ich kriege, wenn ich B mit Beta abbilde, also in die Zeile der Abbildungsmatrix zu Beta. Und so kann man sehen, dass diese kleine Gleichung sofort die Gleichung der Abbildungsmatrix ist. Einfach weil ich weiß, dass dieser Basisvektor B zu irgendeiner Zeile der
Homomorphie-Eigenschaft, die Alpha ja hat, dasselbe, als wenn ich zuerst Skalar multipliziere
die zur Abbildung für Alpha gehören, aber dann eben alle mit Lambda multipliziert. Und hier ist es dasselbe, weil ich da halt den Vektor vorher mit Lambda multipliziert habe und man deswegen diesen Koeffizienten Lambda überall bei den Koeffizienten mit durchstellt. Deswegen sind auch alle Matrizen gleich. Schreibe ich genauso wieder um. Also ist Lambda drin in Alpha. Ich fange auf der anderen Seite an, weil ich das hier andersrum geschrieben habe. Also Lambda drin in Alpha Phi. Das ist da oben die rechte Seite. Das bezieht sich hier auf. Das ist jetzt ja Lambda skalar multipliziert mit der Abbildungsmatrix für Alpha. Koeffizienten unter Alpha, schreibe ich in die Matrix, aber danach multipliziere ich jeden Eintrag der Matrix mit Lambda. Das ist aber dann genauso, als ob ich die Bilder vorher alle Eigenskalar mit Lambda multipliziert hätte. Deswegen ist es dasselbe, als wenn ich die Abbildung Lambda mal Alpha mir angeguckt hätte. Nochmal zur Erinnerung, deswegen steht das hier nochmal, das Bild mit Lambda zu multiplizieren ist dasselbe, wie B mit Lambda Kringel Alpha abzubilden. Okay, das ist vielleicht noch wichtig, dass wir uns daran nochmal erinnern. Genauso wie ich oben irgendwo dran erinnert habe, genau hier, dass diese Summe von Abbildungen sich so ausrechnet. Okay, das heißt, es ist egal, ob ich erst die Matrix bilde und dann qualifiziere oder ob ich das Produkt von Lambda mit der Abbildung angucke und dafür die Abbildungsmatrix bilde. Denn hier habe ich die Abbildungsmatrix erstellt für die Abbildung Lambda Kringel Alpha. Also ist das Lambda Kringel Alpha abgebildet mit. Und das war das, was wir zeigen. Das sieht ganz gut aus. Wir haben auf jeden Fall es erledigt. Also haken wir mal ab. Und das war jetzt auch nicht. Das war nicht schwierig im Sinne von, wir mussten jetzt nicht irgendwie kompliziert argumentieren, sondern wir haben uns daran erinnert, was Kringelfluss und die Skalarmultiplikation machen und mussten dann benutzen, wie man diese Abbildungsmatrizen erstellt, wie man die lesen muss. Das war also jetzt die Homomorphie-Eigenschaft, die haben wir. Jetzt möchte ich erst die Surjektivität und dann die Injektivität besprechen. Das ist was? Wenn man da wirklich zu Fuß vorgeht, braucht man ja ein Element aus dem Zielbereich und muss dann zeigen, dass man dafür ein Urbild findet. Was sind Zielbereich und wo ist das Urbild zu suchen? Gucken wir nochmal in den Satz. Der Zielbereich ist dieser Matrizenraum. Wir brauchen also jetzt irgendeine olle N kreuz M Matrix über K. Und wir suchen ein Urbild unter diesem Groß Phi. Gemeint ist also, dass wir eine Abbildung finden müssen von V nach W, Homomorphismus von V nach B, und zwar so, dass wenn man jetzt davon die Abbildungsmatrix bastelt, dass dann genau die ursprüngliche Matrix rauskommt. Das ist jetzt gesucht. So müssen wir jetzt vorgehen, wenn wir die Subjektivität zeigen. Und das ist einer der Gründe, warum ich vorhin in dem Beispiel nicht nur die eine Richtung gemacht habe, wo man eine Abbildungsmatrix bastelt, sondern auch die Richtung, wo man so eine Matrix vorgesetzt kriegt und sich überlegen soll, wie man die als Abbildungsmatrix interpretieren kann. Das war der Grund. Das war quasi ein Vorgriff auf die Idee, die wir jetzt brauchen, um die Surjektivität zu zeigen. Denn wir haben jetzt ja gesehen, wie man das macht. Wenn da so eine Matrix steht, dann interpretiert man die Einträge halt als Koeffizienten für die Linearkonvention und bastelt sich so eine Abbildung. So, machen wir. Thank you. Und dann stellen wir uns das einmal kurz vor, wie das so hingeschrieben dasteht. N-Zeilen und M-Spalten. N-Zeilen heißt, dass wir für jeden Basisvektor aus B-Mut eine Zeile haben, die wir so interpretieren können, dass sie dazugehört und Koeffizienten für ein Bild angibt. M-Spalten heißt, dass die Anzahl der Koeffizienten auch wirklich zu der Basiszählung passt und zur Anzahl der Vektoren, die wir da haben. Was wir also jetzt machen, ist, was wir also machen ist, hier ist die Matrix A. Für jeden Basisvektor aus B-Mut ordnen wir einfach zu in der richtigen Reihenfolge. Diese Zeile gehört zu dir, diese Koeffizienten sagen, was dein Bild ist, unter der Abbildung, die ich jetzt klein phi nenne. Dann habe ich für alle Basisvektoren aus B-Mut ein Bild definiert, einfach durch autoritäre Festsetzung. Und dann sage ich, hey, jetzt habe ich für jeden Basisvektor ein Bild im Zielraum W, dann kann ich lineare Ausdehnung machen und kriege einen Homomorphismus von V nach W, der auf den Basisvektoren das tut, was ich möchte und deshalb diese Abbildungsmatrix liefert. Das müssen wir jetzt nur noch irgendwie kurz hinschreiben. Dafür möchte ich die Matrix-Einträge klein a und j nennen, so wie vorhin auch. Die Vektoren aus B0 und C0, die haben noch gar keine Namen, ne? Soll ich mal irgendwie bezeichnen. B1 bis Bn und C1 bis Cm zum Beispiel. Sein A gleich A und J. I läuft von 1 bis N, J läuft von 1 bis M, schreibe ich nicht dazu. B0 soll Vektoren B1 bis Bn haben. Thank you. ist dann eine Abbildung von V nach D, die automatisch ein Homomorphismus ist, denn das ist ja der Witz bei der linearen Fortsetzung. Und da die Basisvektoren so abgebildet werden, dass die Koeffizienten genau wie aus der Matrix sind, ist dann die Matrix, in der wir angefangen haben, die Abbildung. Das ist also quasi so maßgeschneidert, dass es alles zusammenpasst. Das war bisher nur die Sojektivität. Jetzt kommt noch die Injektivität. Da gehe ich mal auf die andere Seite und kannst du kurz durchatmen und wieder schauen.
Und ich habe hier
jetzt so gesagt, ja toll, Homomorphismen, bla bla bla, wenn sie auf einer Basis gleich sind, sind sie überall gleich. Da geht natürlich was ein. Da geht massiv die Homomorphie-Eigenschaft ein. Und wir haben das als Satz formuliert im Kapitel 4, das war Satz 4.5. In Satz 4.5 steht, dass die Bilder einer Basis in der richtigen Reihenfolge komplett festlegen, was die Abbildung tut. Aha, dann haben wir jetzt alles.
Satz 5 ist bewiesen. Wir haben die ICE-Verbindung. Wir kommen ohne Verlust von Informationen vom Land der Abbildung ins Land der Matrizen und wieder zurück.
Und als nächstes werden wir uns überlegen, wie sich das damit verträgt, dass man Abbildungen ja auch hintereinander ausführen kann. Dazu eine kleine Motivationsskizze. Ich will jetzt, also okay, theoretisch könnte ich das total allgemein formulieren, in dem Lemma ist es dann auch gleich so. Das heißt, ich habe drei Vektorräume und dann gehe ich erst von dem einen in den nächsten und dann von dem nächsten in den übernächsten. Das heißt, ich habe dann sowas wie V, B, U, dann gehe ich mit Alpha von V nach B, dann gehe ich mit Beta von B nach U. Und jetzt habe ich hier Basen überall und dann habe ich hier eine Abbildungsmatrix und hier eine Abbildungsmatrix. Und dann ist die Frage, kann ich irgendwie aus diesen Abbildungsmatrizen zusammenbasteln, was passiert, wenn ich Alpha und Beta direkt hintereinander habe? Also, der Traum ist ja immer, dass man so eine Art Vorschrift hat, nach dem Motto, wenn ich ein bisschen was über Alpha weiß, ein bisschen was über Beta und ich will jetzt aber einen Vektor aus V direkt mit Alpha Stern Beta abbilden, geht das dann oder muss ich dann jedes Mal die einzelnen Zwischenschritte machen? Und der Witz ist, es geht. Und es ist viel einfacher, als man denkt. Man muss einfach nur zwei Abbildungsmatrizen multiplizieren. Der einzige Punkt, wo man aufpassen muss, ist der, dass das mit den Basen irgendwie passt. Denn wenn ich hier mit Alpha im Zielraum B irgendeine komische Basis benutze und dann aber mit einer ganz anderen Basis die nächste Abbildungsmatrix passe, sodass die nicht zusammenpassen, dann kann ich die Matrizen zwar multiplizieren, aber was rauskommt, ist nicht besonders interessant. Wenn ich aber darauf achte, dass die Start- und Zielbasis hier sozusagen die gleiche ist, dann klappt das. Dann klappt das. Dann ist es wirklich nur Matrixmultiplikation und schwupp habe ich meine Abbildungsmatrix. Das ist Lemma 5.6. Das gucken wir uns jetzt noch an. Und das ist dann das Bahn-Bonus-Programm. Das Bilden und Interpretieren von Abbildungsmatrizen verträgt sich nicht nur mit der Addition und der Skalarmultiplikation, nein, es verträgt sich auch noch mit der Matrizenmultiplikation bzw. der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Und das ist wirklich super. Das heißt nämlich, dass Sie, wenn Sie wollen, im Abbildungsland bleiben können und machen Hintereinanderausführungen, aber wenn Sie möchten, können Sie halt auch mit CE ins Matrizenland fahren und Matrizenmultiplikation machen. Und da werde ich jetzt nur kurz skizzieren, was man da im Beweis macht, denn in Wirklichkeit ist es auch wieder nur der Vergleich von Koeffizienten, aber hinschreiben tue ich das dann erst am Anfang der nächsten Vorlesung, ganz in Ruhe, nur zur Einstimmung, damit wir schon mal wissen, wo die Reise hingeht. Die Notation steht schon im Bild, V, B und U sind die Vektorräume, Alpha und Beta sind die Homomorphismen und der Witz ist dann, dass man drei Basen benutzt, B Hut von V, C Hut von B und D Hut von U. Und dass die Abbildungsmatrizen, die man für Alpha bzw. Beta baut, die gleiche Basis für den mittleren Raum, also für W, benutzen. Das ist wichtig. Wenn ich das mache, wenn ich also eine Abbildungsmatrix habe für Alpha, die sich auf B-Hut und C-Hut bezieht, und wenn ich dann für Beta eine Abbildungsmatrix baue, die die gleiche Basis, also C-Hut, für den Start benutzt, und dann ist egal, was im Zielraum los ist, dann kann ich durch Multiplikation dieser Matrizen eine Abbildungsmatrix für Alpha Stern Beta bekommen. Und ich weiß dann auch genau, worauf die sich bezieht. Die bezieht sich nämlich als Startbasis auf die Startbasis von Alpha, das ist B-Hut. Und als Zielbasis habe ich die Zielbasis für die zweite Abbildung, also für Beta, das ist hier D-Hut. Und wie rechnen wir das nach? Na, indem wir uns wieder überlegen, was für Koeffizienten in diesen Matrizen drinstehen. Wir müssen ja hier einfach nur zwei Matrizen vergleichen. Das heißt, dass wir wieder uns überlegen, was steht an der Stelle IJ auf der linken Seite. Na, da hat man den i-ten Basisvektor aus B-Hut. Den bildet man ab mit Alpha Stern Beta. Da muss man sich irgendwie überlegen, okay, wie kriege ich jetzt die Infos über Alpha Stern Beta? Naja, erst Alpha, dann kriege ich eine Darstellung mit der Basis C-Hut. Dann kommt Beta, da kriege ich eine Darstellung mit D muss ich irgendwie die Koeffizienten hinsortieren. Aber wie auf wunderbare Weise wird rauskommen, dass es dann wirklich das entsprechende Produkt auf der rechten Seite ist. Also der Eintrag IJ beim Produkt der Abwendungsmatrizen. Details dazu am Donnerstag. Fragen, wenn Sie wollen, auch schon vorher. Und bitte nicht vergessen, jetzt schon an die Klausur denken, jetzt schon überlegen, was Sie noch brauchen, damit ich Sie auf dem Weg dahin unterstütze. Bis dann!